ARD.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu metrosexuellen Männern.
Mein Name ist Miguel Rubitzki und ich darf unseren heutigen Special Guest vorstellen, Nemo.
Hallo, hier ist Nemo und ich schließe heute meine Tabs zum Thema Origins of Punk in England in den 70ern.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Herzlich willkommen in der ARD Audiothek zu einer neuen Ausgabe von Too Many Tabs, der Podcast, in dem meine Kollegin und Freundin Caro Worps und ich jede Woche unsere Tabs schließen. Wir sind gerade frisch von unserer Tour zurück, alle wieder gesund und munter in der Aufnahmebox in Köln-Bickendorf, gerade pünktlich für unsere Jubiläumsausgabe heute. Ihr hört hier gerade die 100. Folge Too Many Tabs. Jubiläum, und das wollen wir natürlich gebührend feiern mit einem Special Guest. Uns allen noch in Erinnerung durch den Sieg für die Schweiz beim Eurovision Song Contest in diesem Jahr. Jetzt mit der neuen Single unterwegs und nun live aus dem ARD-Studio in London uns zugeschaltet ist Nemo. Herzlich willkommen.
Hey Nemo. Hello.
Krass, das ist so crazy. Und ich darf dabei sein. Ich durfte beim Magazin Royal bei der 123. Folge dabei sein. Das ist 1, 2, 3. Jetzt habe ich die 100 auch noch. Das ist mega geil, wow.
Wir haben uns deinen Musikauftritt eben heimlich im Server angeguckt. Das sieht so cool aus. Also es können sich alle richtig drauf freuen, sich das dann nochmal anzuschauen.
Yay. Ja, ich freue mich auch, wenn das draußen ist. Sie haben noch gesagt, sie machen so Special Camera Effects, dass es so aussieht wie ein Erdbeben. Und ich kann mir das noch nicht ganz vorstellen, aber es wird sicher geil.
Ja, du hast ein komplett wildes Jahr hinter dir und jetzt geht es irgendwie gerade so weiter, weil du jetzt neu die Single Eurostar rausgebracht hast. Wer dich auf Instagram so ein bisschen verfolgt, der kann sehen, dass du einfach die ganze Zeit unterwegs bist. Also aktuell, wie wir gerade gehört haben, in London, gestern in Zürich, am Tag davor in Köln. Wie stressig ist es gerade oder kannst du es noch genießen?
Eigentlich durch den Tag durch kann ich es mega genießen, weil einfach viele tolle Dinge passieren. Ich merke einfach, dass ich sehr wenig schlafe.
Das habe ich mich tatsächlich gefragt beim Thema Schlaf, wie das so ist, wenn man gerade frisch den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Also wie ist so der erste Moment, wenn man wieder alleine im Hotelzimmer ist und dann so das erste Mal schlafen muss? Was denkt man da?
Das ist so eine gute Frage. Weil es gibt eine mega spezifische Antwort von mir dazu. Ich habe das noch nie erlebt, aber ich konnte nicht schlafen, nicht vor Aufregung, sondern vor, ich stelle mir das so vor, wie das Gehirn ist ein Computer und der Computer ist noch nicht fertig mit Rechnen.
Ah ja.
Wisst ihr, was ich meine? Es sind so zu viele Gedanken, die noch so verarbeitet werden müssen. Und ich war so, ich konnte irgendwie nicht schlafen oder bin mega früh wieder aufgewacht, wenn ich schlafen konnte. Die erste Nacht habe ich irgendwie nur auch wieder 5 Stunden oder so geschlafen und war dann gleich wieder wach und war so, was ist alles passiert? Ist es mir wirklich passiert?
Du hattest auch noch eine Verletzung am Finger, weil du dich, glaube ich, am Preis geschnitten hast oder so.
Ja, genau. Nicht nur Broke the Code, auch noch Broke the Finger.
Ja.
War auch noch, weil, als du quasi den Song dann nochmal am Ende der Veranstaltung singen solltest, nachdem du gewonnen hattest, hast du dir eine Verletzung zugezogen.
Ich war so auf der Bühne, man sieht jetzt hier die Narbe noch, ich habe mich geschnitten an der Trophäe und es hat einfach losgeblutet und ich war so, like someone, I need help. Und ich war wirklich, ich hatte so ein bisschen Angst, weil ich so war so, what's happening? Und niemand hat gecheckt, dass mir was passiert ist, weil es so eine Aufregung war. Alle so, ich so, ich brauche jemanden. Und sie so, congrats, yay, wow. Und ich so, nein. Ich
Ganz
blute.
Europa hat dich umarmt. Und
ja, genau. Und dann bin ich, dann haben sie mich so zu einem Arzt gebracht, der Eurovision Doctor. Ich weiß nicht, wie er ist. Und dann war ich so, fuck, das ist eigentlich so cool, dass mir das passiert ist. Ich will unbedingt eine Narbe von dem.
Das ist die coolste Narbe aller Zeiten.
Ja, es ist sehr gut zum Angeben, wenn man dann so Narben vergleicht, irgendwo abends in der Bar. Wo hast du die her? Ja, die habe ich damals, als ich den Eurovision Song Contest gewonnen habe.
Von meiner ESC-Trophäe.
Ja, damals, genau, für eine Trophäe. So ganz nonchalant kann man das dann mal raushauen.
Genau.
Dein Auftritt beim ESC war eh so krass. Auf dieser Scheibe, die sich die ganze Zeit so gedreht und bewegt hat. Dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, hast du irgendwie Magnetschuhe an? Wie hast du das gemacht? Und ich habe mir so gedacht, bei so einem ESC-Auftritt, da liegt eh schon so maximaler Druck drauf. Dann hast du noch so anspruchsvolle Vocals mit diesem Arien-Part und dem Rap und dann noch diese Scheibe, die du bewegen musst.
Ich glaube, es war so viel Glück im Spiel, dass nie was schiefgegangen ist. Ich weiß auch nicht, wieso, dass sie das erlaubt haben, weil eigentlich sind die so mega streng mit so diesen Regelungen und so. Ich war ja nirgends befestigt. Es war ziemlich rutschig zum Teil so. ich glaube, es war einfach pures Glück, dass nie irgendwas passiert ist. Weil ich musste das ja 8-mal machen. Ich war so, safe passiert 1 von 8 Mal irgendwas, wo ich irgendwie runterfliege. Wir haben das sogar geprobt, was passiert, wenn ich tatsächlich von dieser Scheibe fliegen würde. Und dann hätte ich mich wieder so hochklettern müssen oder so wieder. Also vielleicht hätte es auch cool ausgesehen, ich weiß nicht.
Caro und ich gucken ja immer zusammen den Eurovision Song Contest bei mir. Ich mache dann immer ein großes Happening mit Buffet und so und lade ganz viele Leute ein. Und dann habe ich erst hinterher gesehen, dass du auch noch eine Version von The Code mit einem Orchester aufgenommen hast, die ich fast noch ein bisschen geiler fand tatsächlich.
Die ist echt mega.
Wo du dir das Outfit von Celine Dion exakt nachgeschneidert anhast, wenn ich das richtig gesehen habe. Stimmt das?
Das stimmt, ja.
Das fand ich eine mega geile Idee.
Das war so ein bisschen so ein sassy Move. So das, ja, so ein Tag vor dem Finale, das so hoch zu
laden. Ja, genau, das ist das Kleid, in dem Celine Dion 1988 den Contest gewonnen hat. Ja.
Auch für die Schweiz.
Auch für die Schweiz.
Also ihr teilt euch quasi den, du teilst dir den ESC-Sieg für die Schweiz mit Celine Dion.
Und das Kleid.
Und das Kleid.
Ja, das ist mega interessant. Während dem ESC, bis zum eigentlichen Auftritt, man geht ja da an so Pre-Partys hin und es ist ja eine komplette Reise eigentlich bis zum ESC hin schon. Also ich war dann irgendwie in Madrid und Holland und vielen Orten. Die meisten Acts haben da so wie StylistInnen mitgebracht, die so mit Koffer gekommen sind und so. Zum Beispiel Bambi Thug. Habt ihr Bambi Thug gesehen?
Ja.
Von Irland. Bambi Thug hatte Bo dabei, der jetzt auch mein Styling macht in London. Und die beiden sind immer so mit so 4, 5 Koffern gekommen und so, haben so die 6. Outfits vorbereitet. Und irgendwie hatten die Schweizer Delegation hatte das nicht auf dem Schirm, dass man das irgendwie so macht und so, weil die hatten jetzt die letzten 3, 4 Jahre einfach so Balladendudes. So, die immer so in so,
damit kennen
in
wir
so
uns aber
Lederjacken.
Auch aus.
So, ja, genau. Sie so in Lederjacken und so, halt immer das so. Ähnliches Styling, da muss man nicht so viel machen.
Da wird in Deutschland ganz gerne mal auf eine Feuerschale gesetzt.
Geil, geil, sick, sick. Und dann war ich so, scheiße, ich muss irgendwie sick Outfits haben. Und dann habe ich einfach so irgendwie so von zu Hause und so und von irgendwie FreundInnen oder Leute, die noch Designers gekannt haben, habe ich einfach so einen Koffer mitgenommen. Und dann einfach so ein bisschen so 10 Minuten vor jedem Auftritt habe ich so geschaut, so, das passt auch noch.
Ach, war
also mega improvisiert. Bis zum Halbfinale, da haben wir dann mit so 2 Designers von Stockholm zusammengearbeitet. Aber dieses Outfit hat dann so mega viel, es war so ein pinkes, bisschen Yeti-mäßiges Outfit. Und das hat dann so viel Kritik bekommen und so, dass man mich irgendwie so als Mensch nicht wirklich spürt. Und irgendwie war ich dann so voll auf den Trip, so, ich weiß nicht, ob das so, ich fühle mich da auch so ein bisschen eingeengt. Und dann habe ich eine Woche vor dem Halbfinale so in kompletter Diva-Manier so gesagt, so, oder vor dem eigentlichen Halbfinale habe ich so gesagt, ja, ich brauche, glaube ich, ein anderes Outfit. Und dann sind wir einfach so zu 4 oder 5 in Malmö rumgelaufen, so von Laden zu Laden.
Ach, wie krass, so last minute wirklich.
Ja, wirklich so last minute, bis wir diese Jacke sehen,
wow,
in so einem Schaufenster, die ich dann tatsächlich im Finale trug. Ja,
also das ist wirklich so ein Stressfaktor. Also zusätzlich jetzt zu dieser krassen Gesangsnummer, dieser Scheibe, dann noch so eine Woche vorher Outfit-Shopping machen. Also da war ja wirklich echt High-Risk bei dieser gesamten Nummer.
Eine High-Risk-Performance.
Du hast gerade schon Bambi Thug genannt, den Act aus Irland. Also es sind jetzt mehrere Acts, die beim ESC teilgenommen haben, letztes Jahr in deinem neuen Musikvideo drin, habe ich gesehen. Für die neue Single Eurostar. Was hat es damit auf sich? Um mal jetzt die Brücke zu schlagen vom ESC zum neuen Projekt.
Hey, ich glaube, ich sag's immer so, ich glaube, Eurostar gäbe es einfach nicht ohne Eurovision. Und das ist so ein Kapitel jetzt, Eurovision, für mich, das so jetzt irgendwie langsam zu einem Abschluss kommt mit dem neuen Song und mit dem Album, das ich schreibe. Und ich habe irgendwie so auch auf der visuellen Ebene irgendwie einen gebührenden Weg gesucht, dieses Kapitel irgendwie abzuschließen und auch diese Freundschaften, die entstanden sind, so, weil ich glaube, das ist eigentlich so das, was ich am meisten mitnehme von Eurovision, sind so einfach so viele Menschen, die ich kennenlernen durfte, so vor und hinter der Bühne, andere Artists von Ländern, die komplett anders aufgewachsen sind als ich und komplett andere Musik machen. Es sind wirklich so bedeutsame irgendwie Connections entstanden, dass ich das irgendwie einfach auch festhalten wollte und irgendwie so auch so ein bisschen meine Art, dem so Danke zu sagen, so irgendwie die fünf Acts, die es ins Musikvideo geschafft haben. Marina Sati aus Griechenland habe ich auch noch gefragt und sie hat sich auf den Weg gemacht, ist effektiv bis nach London gekommen, hat aber schon gesagt, es wird mega knapp, weil sie danach wieder eine Show in Athen muss. Und wir haben sie früh morgens gebucht bei dieser Szene, wo ich aus dem Zug aussteige. Mhm. Und der Flug hatte dann effektiv irgendwie 3 Stunden Verspätung. Das heißt, sie ist an den Flughafen gekommen und musste dann direkt vom Flughafen wieder zurück nach Athen.
Oh, das ist ärgerlich.
Ja, es war mega schade, aber es ist so schön zu sehen, wer alles gekommen ist. Und alle sind gekommen nach London. Wir haben das ganze Video in London gedreht und es war so schön, dass alle vorbeigekommen sind. Mega.
Ey, Offenlegung, wir haben jetzt gerade Freitag, den 4. Oktober und nach deutscher Zeit 13.30 Uhr circa. Das heißt, dein Musikvideo ist gerade eine halbe Stunde erst released, oder?
Ja.
Bist du gerade so ein bisschen kribbelig auch, weil du wissen willst, wie gerade die
YouTube-Kommentare
und Reactions sind?
Ja.
Nimm dir auch sonst auch kurz Zeit.
Nein, ich habe jetzt Flugmodus drin, ich kann nicht, mein ADHS, das wird nicht gut kommen. Ja, ich gehe nachher checken. Es waren schon mega süße Kommentare da und ich glaube, die Leute haben sich auch mega gefreut, dass irgendwie unterschiedliche Leute, unterschiedliche Artists irgendwie im Musikvideo zu entdecken sind. Also ich kriege allgemein mega schönes Feedback bis jetzt auf den Song und bin mega, mega happy.
Okay, jetzt sind wir aber schon hier mitten im Gespräch und im Quatschen. Wir haben ja heute auch noch ein paar Sachen zu erledigen. Wir müssen ja Tabs schließen. Ich weiß nicht, Nemo, du bist gerade sehr in der stressigen Promophase. Möchtest du dich erstmal zurücklehnen und wir lassen Caro heute mal den Vortritt zum Tabs schließen und danach
super.
Gehen wir zu dir über. Wollen wir es so machen?
Cool.
Okay, dann machen wir es auch so. Caro, was hast du heute vorbereitet?
Ich hatte diese Woche einige Tabs offen zum Thema metrosexuelle Männer und das kam so.
Ist jetzt schon geil. Geiles Opening.
Miguel und ich, wir saßen bei unserer Podcast-Tour zusammen im Backstage und mir wurde ein Video, ein absurdes Video in die Timeline gespült von Cristiano Ronaldo, der in Japan war. Und dort war er zu Gast in einer japanischen Fernsehshow und sie haben ihm zu Ehren so eine riesen Performance veranstaltet mit so sehr, sehr vielen Leuten auf der Bühne, ein Sänger, ein ganzer Chor, TänzerInnen in so Samba-Kostümen. Richtig Karneval in Rio-Vibes. Und es gab einen sehr angespannten Blick von Cristiano Ronaldo, weil er natürlich nicht aus Brasilien kommt, sondern aus Portugal. Und es gab einen riesen Fuck-up.
Oh,
und das fand
Gott.
Ich einen so lustigen Moment in Time. Möglicherweise haben sie ihn verwechselt mit dem brasilianischen Fußballstar Ronaldo oder es kam durch dieses Portugiesisch Sprechen. Ja, oder ich habe in einem Kommentar gelesen, vielleicht hätten sie die Show auch eh für jeden Fußballer gemacht, wenn das jetzt rund um die WM in Rio passiert ist. Man weiß es nicht so genau, aber hilarious Moment, der gerade so ein bisschen viral ging. Und darüber kamen wir eben so ein bisschen drauf, dass über Cristiano Ronaldo immer gesagt wird, ja, der ist ja metrosexuell.
Ja, ohne dass das näher definiert ist. Was heißt das eigentlich genau?
Was heißt das? Also es gibt eine komische Kategorie für gepflegte Männer, nämlich metrosexuell. Und was zum Teufel ist das für ein weirdes Konzept und für ein Begriff? Und da habe ich dann nochmal so ein bisschen nachgeforscht. Ich habe einfach mal den Wikipedia-Artikel Metrosexualität geöffnet und erfahren, dass es ein Begriff ist, der aus Metropolitan und Sexualität zusammengesetzt ist. Und es bezeichnet einen extravaganten Lebensstil heterosexueller Männer, die keinen Wert auf Kategorisierung in ein maskulines Rollenbild legen.
Ah, also Straights, die sich waschen.
Das ist es im Prinzip, ist es das. Also der Ausdruck wurde 1994 von einem britischen Journalisten, nämlich Mark Simpson, publiziert im Independent. Und Mark Simpson ist ein Autor, der viel über so Sexualität, Queerness, Popkultur schreibt, unter anderem auch eine Morrissey-Biografie geschrieben hat und immer sehr viel polarisiert und die Community so sehr spaltet. Und ich habe so das Gefühl, metrosexuell soll so super schlau und irgendwie wissenschaftlich klingen, aber es ist einfach die Erfindung von einem random Journalisten. Es ist eine Wortneuschöpfung aus Metropolitan und Sexual, beziehungsweise irgendwie auch metrosexuell, heterosexuell. Also es wird irgendwie so kombiniert, okay, das ist jetzt ein Mann, der tritt irgendwie Metropolitan, weltmännisch auf. Mhm. Und zum anderen ist er aber auf jeden Fall hetero.
Und für wen wurde das erstmals angewendet oder ist es einfach ein Ausdruck, ist der Artikel über den Ausdruck oder gab es da Beispiele für metrosexuelle Männer?
Das war so, dass dieser Autor das quasi also ein bisschen als Gesellschaftsbeobachtung beziehungsweise Kritik formuliert hat. Also ihm ist da irgendwie aufgefallen, dass sich das so ein bisschen wandelt, dieses Bild, und dachte dann, das ist irgendwie die perfekte Bezeichnung dafür. Wobei natürlich der Grad der Körperpflege oder Wahl des Outfits oder wie oft die Person sich rasiert, absolut nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun hat. Also er bezieht sich auch nur auf Männer, also irgendwie wird die Kategorie Geschlechter auch noch mit reingeworfen, obwohl natürlich auch Geschlecht und sexuelle Orientierung Kategorien sind, die erstmal nichts miteinander zu tun haben und auch noch verwechselt werden. Also irgendwie ist das cursed.
Ja, da wird mal wieder alles in einen Topf geworfen, ja, und durchgerührt. Also es hat sich quasi ein heterosexueller Mann für andere heterosexuelle Männer ausgedacht.
Nee, ist selber auch, so wie ich es verstanden habe, ist er auch queer.
Ah, er ist queer, okay.
Und hat das eigentlich so ein bisschen als Kritik an Konsumverhalten, an der Marketingindustrie, also dass sich da jetzt auf so ein neues Rollenbild sozusagen oder Identität, wie man es auch immer definieren möchte, gestürzt wird, hat er eigentlich wohl kritisch gesehen. Aber wie es dann aufgenommen und verwendet wurde, war dann wiederum komplett Marketing. Also es hat so ein bisschen so ein Eigenleben.
Ist außer Kontrolle geraten.
Out of control geraten. Also und was halt auch bei Wikipedia steht, oft wird der Begriff nicht nur umgangssprachlich so definiert, als kleide sich der heterosexuelle Mann wie ein Schwuler, was gängige Klischees über männliche Homosexualität zitiert. Und ich habe auch das Gefühl, das war es auch total so in der öffentlichen Wahrnehmung. Also es ist halt ein Begriff für Männer, die halt gerne mal duschen wollen, aber deshalb bloß nicht schwul sind.
Sich mal die Augenbrauen zupfen oder die Haare blondieren oder irgendwie,
ja,
sowas.
Oder mal einen Ohrring tragen wollen, ja, oder so.
Das ist so fucking strange.
Das
ist so cool.
Das wieder kein Gender-Gaga dann, oder was? Das ist so, ja. Also, ja. Was? Das ist okay? Da sind alle, ah ja, stimmt, das macht Sinn.
Nein, das ist eine wissenschaftliche Analyse.
Es ist so wild und es wurde einfach von der ganzen Welt übernommen und selbstverständlich benutzt, wie zum Beispiel in einem MoMA-Beitrag von 2003, den habe ich ausgebuddelt. Den zeige ich euch mal eben, der lohnt sich.
Heteromacker, aufgepasst. Naturschweiß und Kernseife, das ist vorbei. Metrosexuell heißt der Trend, nämlich hetero bleiben dürfen und trotzdem Sinn für Style und Beauty haben. Ganz so wie David Beckham und Co. Jean-Paul Gaultier hat dafür jetzt das ultimative Kosmetikset auf den Markt gebracht, inklusive Lipgloss, Abdeckstift und Puder. Vorsicht Mädels, die Waschräume gehören nicht mehr nur euch.
Wow,
alles klar.
The cringe.
So unangenehm.
Also heterosexuell bleiben dürfen, finde ich auch so geil.
Ja, also, das ist so, wenn man die Eltern dann beruhigen will, so nach dem Motto, ja, okay, der Sohn, der schminkt sich plötzlich, aber der ist nur metrosexuell. Macht euch keine Sorgen, der will nur gut aussehen, aber er bleibt trotzdem heterosexuell, ganz wichtig.
Übrigens nimmt dieser MoMA-Beitrag noch einen geilen Turn. Da geht es jetzt nochmal kurz in die komplett andere Richtung.
Schatz, holst du mir noch ein Bier?
Wer's doch noch zünftig liebt, dem kann die Liebste sein Liebstes gleich literweise einschenken. Badebier. Äußerlich angewendet wirkt dieses Produkt entspannend. Die Wirkung der inneren Anwendung, na, das Übliche.
Und das dunkle Badebier, du trinkst hier das Radicht
hier. Moment mal, das ist MoMA, öffentlich-rechtlich?
Ja.
Das ist nicht TAF oder Red,
nee,
oder sowas?
Ach, das ist von MoMA. So gut, dass sie das mit diesem Badebier noch hinterhergeschoben haben. Für die richtigen Männer. Also irgendwie ist das alles komplett wild, was man da so findet.
Ich finde einfach so allgemein so krass, wie obsessed Leute sind mit so Kategorisierung oder so Sachen einordnen zu wollen. Ist jetzt jemand schwul oder nicht? Wieso müssen wir immer alles so direkt kommentieren, wenn uns was irgendwie auffällt oder so einordnen? Das ist so interessant für mich. Ich frage mich sowieso, dass Leute so obsessed sind mit dem.
Das ist wirklich die Frage. Und wo du gerade sagst, Einordnung, das ist auch ein gutes Stichwort, weil da haben sich jetzt alle großen Medien in Deutschland dran versucht. Hier zum Beispiel ein Sternartikel von 2005, Überschrift: Ein bisschen schwul.
Boah, nee.
Schwul leben, aber nicht schwul sein. Der allerneueste Mann lebt seine weibliche Seite aus, steht aber trotzdem auf Frauen und kommt damit ungemein gut an. Schwul leben, aber nicht schwul sein, ist die Devise.
Aus welchem Jahr sind die?
2005.
Wow.
Das ist wirklich komplett wild und in fast jedem Artikel ist immer der Inbegriff des metrosexuellen Mannes David Beckham, weil er hat gepflegte Fingernägel und rasiert sich und hat gezupfte Augenbrauen und hat auch schöne Frisuren. Deswegen ist David Beckham so der Metrosexuelle und zum Beispiel auch der Fokus versucht sich da. Ein modisches Outfit, das sich an den neuesten Trends orientiert, ein interessiertes Auftreten im kulturellen Bereich und ein gepflegtes Äußeres sind die Kennzeichen von metrosexuellen Männern. Und das finde ich jetzt auch geil. Experten gehen davon aus, dass rund ein Drittel der männlichen Bevölkerung in den USA zumindest eine Tendenz zur Metrosexualität hat.
Was
also
heißt das denn?
Ganz, ganz weird. Irgendwie wird da plötzlich so irgendwie Aufklärung und Wissenschaft betrieben rund um dieses. Also da ist halt jemand, der interessiert sich für Kultur und legt auch mal Wert drauf, wie er aussieht. Und dann brauchen wir plötzlich irgendwie eine Fantasiekategorie
für Leute, die kein Motoröl unter den Fingernägeln noch haben.
Ja.
Also was heißt neue Kategorie? Es ist ja auch eine ganze Kategorie an, also es ist ja eine neue Sexualität. Also sie sagen ja, metrosexuell, aber okay, de facto bleiben sie ja heterosexuell. Sie pflegen sich nur.
Es hat absolut nichts mit Sexualität zu tun. Das ist einfach komplett
weder mit Sexualität
falsch.
Noch mit Geschlecht.
Und auf irgendeine Art auch, aber mit Metropolitan.
Das ist so crazy und es ist dann so krass, dass so ein Begriff dann, weil ich weiß, dass ich das irgendwie als Kind dann auch irgendwann mal gelesen habe und ich habe jetzt seit dann nicht mehr darüber nachgedacht, aber dass ich dann diesen Begriff trotzdem einfach so kenne, obwohl so gar nichts dahinter ist. So, was ist das über? Es ist einfach so nichts.
Ja.
Und es ist dann trotzdem so, wenn du den Begriff wahrscheinlich irgendjemand sagen würdest, in Deutschland oder in der Schweiz oder wo auch immer, würden die Leute wahrscheinlich eine Ahnung haben davon, so was, oder eine Vorstellung, was das für sie bedeutet.
Ja, man nimmt das so hin, ne? Also man nimmt das hin, dass dieser Begriff so kursiert ist und der geht so ins Unterbewusstsein rein und man vergisst den dann auch wieder. Aber ich finde es auch irgendwie interessant, dass ja heute dann so aus rechten Kreisen immer der Vorwurf ist, dass sich so neue Sexualitäten und Geschlechtsidentitäten in Anführungsstrichen ausgedacht werden. Aber hier wurde sich ja tatsächlich ein Begriff ausgedacht, aber der wurde dann halt komplett akzeptiert als naja, okay, ja, dann ist David Beckham halt metrosexuell.
Ja, irgendwie so ein bisschen wirkt wie so zum Schutz von Heteromännern. Also dann funktioniert das dann irgendwie.
Ja, dann darf man sich pflegen.
Das ist wirklich ganz, ganz seltsam. Und das finde ich auch interessant, dass du das sagst, weil mir geht es genauso mit diesem Unterbewusstsein. Also da 2000 anfangen, da waren wir halt irgendwie so, weiß ich nicht, Kindergarten, Grundschule bis Anfang weiterführende Schule wahrscheinlich. Aber es ist trotzdem total eingebrannt, dieser Begriff ins Unterbewusstsein. Und ich muss oft, wenn ich so David Beckham oder Ronaldo sehe, irgendwie daran denken, dass das immer diese Zuschreibung ist zu diesen Männern. Und dann habe ich nämlich noch einen Artikel gefunden, wo mal alle aufgelistet sind, über die man das so sagt, von oe24.at. Da steht zum Beispiel Zac Efron noch mit auf der Liste. Der Frauenschwarm verdeckt kleine Unreinheiten gern mit etwas Concealer. Seine Augen betont er mit etwas Mascara. Dann haben wir noch Enrique Iglesias. Nur weil ich mich um mein Äußeres kümmere, bin ich nicht homosexuell. Er verwendet auch gerne Make-up. Dann David Beckham, of course. Da finde ich auch einen geilen Satz. Da erzählt Victoria Beckham, dass ihr Mann auch genauso lange im Bad braucht wie sie selber. Außerdem haben die Beckhams zwei getrennte Badezimmer, da jeder von ihnen so viele Schönheitsprodukte hat, dass diese nicht in einem Raum Platz hätten. Skurril.
Skurril.
Ein Mann, der ins Badezimmer geht. Dann Cristiano Ronaldo, er ist immer top gestylt. Dann haben wir hier noch Ryan Reynolds auf der Liste, Brad Pitt. Da steht, der Schauspieler stylt sich vor allem für Events am roten Teppich gerne auf. Hä? Also für was denn sonst stylt man sich gerne auf, als wenn man auf einen roten Teppich geht? Also das ist so ein seltsamer Topf, der da irgendwie aufgemacht wurde für Männer in den 2000ern. Dann steht da noch Seal drauf. Er geht einmal die Woche zur Maniküre. Justin Timberlake, Markus Schenkenberg verwendet Antifaltencreme, wenn das nicht eitel ist. Justin Bieber hat ein eigenes Styling-Team, deswegen ist er auch metrosexuell. Und Colin Farrell sieht sexy aus, deswegen darf er auch metrosexuell sein.
Okay.
Ganz, ganz seltsam.
Dann hätte man sich konsequenterweise auch einen Begriff dafür ausdenken müssen, wenn sich Queere nicht waschen. Also, dass man dann quasi andersrum... Wie heißt das dann? Was ist das
aber
denn für eine neue Sexualität?
Ist es so ein Begriff, das ist eigentlich spannend, weil das ist ja so ein Begriff, den andere outen, diese Leute als Metrosex. Gibt es so Leute, die sich selber als
dass man diesen Moment hat? Mama, ich bin metrosexuell.
Und das ist kein Witz, Miguel, das ist die Überschrift von einem Deutsche Welle-Artikel.
Nein!
Mutter, ich bin metrosexuell. Er lackiert sich die Fingernägel und wechselt seine Frisuren häufiger als seine Freundin. Der metrosexuelle Mann von Welt gibt sich ab jetzt ein bisschen schwul. Die Kosmetik und die Modebranche jubeln.
Also, oh nein.
Also das, was da halt immer so ein bisschen mitschwingt, das war Deutsche Welle, ne? Das ist kein Scheiß, das war einfach durch die Bank
nicht Bild-Zeitung,
ein weltweites
nicht Fokus.
Phänomen. Und das, was aber immer so ein bisschen mitschwingt, ist eben so dieses bisschen Konsumkritik und Marketingkritik, ne? Die Kosmetik- und Modebranche jubeln. Also Metrosexuelle sind anscheinend eine neue, wichtige Zielgruppe für die Mode- und Kosmetikindustrie. Das war ja eigentlich, wie ich das verstanden habe, auch eigentlich Part von diesem Artikel, den dieser Mark Simpson geschrieben hat. Also, dass er kritisch gesagt hat, das ist irgendwie so eine neue Konsumkultur. Und die wurde dann angeblich von einer amerikanischen Marketingfrau aufgegriffen und dann wiederum zu einem Instrument von Marketingpropaganda gemacht. Finde ich auch ein bisschen fragwürdig. Eine Frau hat mir das weggenommen. Also es ist irgendwie alles ein bisschen seltsam. Was ich aber ganz interessant fand, ich habe einen Ausschnitt gefunden von einer Talkrunde bei Skobel, unserem Nachbarn hier im Studio-Nachbar Skobel. Da war Georg Uecker 2009 in der Talkrunde, der dieses ganze Thema, finde ich, auch sehr lustig einordnet.
Queer. Heterosexuell, der Begriff ist natürlich völliger Unfug.
Queer ist vielleicht
und
besser.
Ich glaube schon, dass es ein großer Schritt in die richtige Richtung ist. Und man sagt, Frauen freuen sich auch, wenn ihre Männer mal ab und zu eine neue Unterhose kaufen oder auch mal ein bisschen auf ihre Körperlichkeit achten. Das ist ein Fortschritt. Aber das, was jetzt überspitzt dargestellt wird, ist reines Marketing. Ich freue mich immer, wenn im Zeitschriftenladen jetzt Männer verklemmt auf Men's Health und Fit for Fun gucken, genauso wie Frauen jahrzehntelang immer auf die Frauenzeitschriften gucken, weil da steht dieselbe Lüge jetzt drauf, die Männer mit Sixpacks und daneben steht, so sehen sie mit 5 Minuten am Tag, so sehen sie in 3 Wochen auch so aus. Und Männer stehen mit ihrem Bäuchlein da und gucken so ein bisschen verstohlen runter und ich sag, das ist eine Emanzipation auf falschem oder sehr geringem Level.
Hammer.
Finde
Hammer.
Ich für 2009 eine überraschend coole Einordnung. Also, dass ihm da auffällt, so auch männlich gelesene Menschen sind jetzt mal mit unerreichbaren Schönheitsidealen auf einmal konfrontiert, auf Zeitungscovern, weil die Industrie es plötzlich auf sie abgesehen hat. Fand ich irgendwie einen sehr interessanten Gedanken.
Georg Uecker ist eh eine Legend. Ja. Der hat, glaube ich, den allerersten homosexuellen Kuss im deutschen Fernsehen in der Lindenstraße vollzogen, in einer Fiction-Serie.
Wirklich?
Ah ja, richtig, da war was. Also fand ich irgendwie eine ganz coole und treffende Einordnung. Das, was du eben angesprochen hast, Nemo, gibt es jetzt Männer, die quasi sagen, ich bin metrosexuell, habe ich nicht richtig gefunden. Aber es gibt anscheinend Männer, die sich auch davon wiederum distanzieren.
Nein, ich bin nicht metrosexuell.
Also dafür, dass es da jetzt extra einen Begriff für Männer gibt, die auf gar keinen Fall schwul sind, gibt es trotzdem Männer, die sich davon distanzieren. Zum Beispiel habe ich einen GQ-Artikel über Neymar aufgestöbert. Übrigens, wir reden hier so casual über Neymar und Cristiano Ronaldo, dass die auch problematic sind und da einiges an Vorwürfen gibt, kann man auch gerne nochmal googeln. Das würde ich hier gerne einmal nur lassen, dass wir das auf dem Schirm haben. Da steht, Neymar polarisiert. Extravagante Frisuren, rasierte Beine und ein Faible für Mode. Metrosexuell wie einst David Beckham sei er aber nicht. Das stelle der Fußballer jetzt klar. Neymar Doppelpunkt. Ich sehe mich nicht als metrosexuell. Das ist alles so verfahren.
Metrophob finde ich, das finde ich metrophob.
Man könnte es ja fast schon wieder als woke bezeichnen, dass man mit diesem Begriff jetzt brechen will. Ich glaube, das ist hier nicht die Absicht.
Nein, aber nicht.
Da ist dieser Journalist Mark Simpson, der ja metrosexuell erfunden hat, den Begriff, auch schon längst mit einem neuen Begriff um die Ecke gekommen, nämlich spornosexuell. Aus metrosexuell wurde spornosexuell. Es setzt sich zusammen aus Sport und Porno und beschreibt jetzt die übersexualisierte Ausgabe des metrosexuellen Mannes. Diese neue Welle gibt dem Metrosexuellen jetzt das Sexuelle. Also sorry, ich komme nicht mehr mit, what is going on mit Männern?
Ich kann nicht mehr.
Spornosexuell. Gott. Ich habe diesen Begriff metrosexuell eigentlich schon ein bisschen länger nicht mehr gehört und dachte, wir sind als Gesellschaft irgendwie so ein bisschen drüber hinweg oder es ist so ein bisschen ein Relikt aus den 2000ern. Aber ich habe es tatsächlich noch in dem ein oder anderen aktuellen Artikel entdeckt. Zum Beispiel von letztem Jahr erst, von 2023, über Bad Bunny, wo die Überschrift ist, sieht so der metrosexueller Mann der 2020er Jahre aus.
Es gibt keinen metrosexuellen Mann der 2020er Jahre.
Ist Bad Bunny die Weiterentwicklung der Figur des metrosexuellen Mannes? Also es wirkt schon so ein bisschen progressiver, weil es hier drauf eingeht, dass er eben Grenzen auch hinter sich lassen will. Aber vielleicht können wir uns einfach darauf einigen, dass Männer und Frauen und alle dazwischen oder außerhalb einfach sein können, wie sie wollen und das anziehen können, was sie wollen und sich so oft waschen können, wie sie wollen, ohne in komische metrosexuelle Kategorien verstrickt zu werden.
Word,
also das ist wirklich
word.
Einfach wild. Und da habe ich noch einen Funfact für euch, der euch vielleicht freut, zum Begriff metrosexuell. Also diese versuchte Wortneuschöpfung aus metropolitan und sexuell ist auch ein kompletter Fail, weil dieser Wortteil metro im griechischen Metropolis von Mutter kommt. Also eigentlich heißt metrosexuell Muttersexuell. Und da sieht man einfach, das ist ein kompletter Quatsch, aber die ganze Welt hat einfach mitgemacht. Und wenn man dann nur eine kleine Google-Suche anschmeißt zum Thema metrosexuell, findet man wirklich sehr, sehr interessante Artikel. Und ja, so lang ist das Ganze auch noch nicht her. Ja, ich habe übrigens noch einen Psychotest gefunden im Internet. Bist du metrosexuell?
Wirklich? Wollen wir den machen?
Der ist auch... Wollt ihr den machen?
Ja, komm gerne. Okay. Den machen wir. Ich will rausfinden, ob ich metrosexuell bin.
Okay, Miguel macht den Test Bist du metrosexuell? Testedich.de. Mhm. Und Nemo, du kannst ja beratend zur Seite
super,
stehen.
Super.
Okay. Hast du Vorlieben, die deine Freunde seltsam finden? Finde hier raus, ob du metrosexuell bist. Das ist so weird. Okay, Frage 1. Welche sind deine Hobbys? Basketball oder Fußball? Tanzen oder Reiten? Volleyball oder Golf? Computerspielen oder Schwimmen? Hä?
Am ehesten tanzen, aber reiten nicht. Also tanzen. Ja,
tanzen
am ehesten von den vier, die da sind, würde ich tanzen.
Das klingt für mich schon extrem metrosexuell.
Ja,
also muss aufpassen.
Muss man ein bisschen Obacht geben.
Bist du Fußballfan?
Nein.
Manchmal? Auf jeden Fall. Fußball, was ist das? Auf keinen Fall.
Fußball, was ist das?
Ich weiß nicht, ob das jetzt metrosexuell ist oder nicht, wenn man Fußball gar nicht mag, weil also so viele Fußballer ja metrosexuell
sind. Ja, David Beckham.
Sind.
Ja, das ist jetzt ein bisschen die Frage, ne?
Ja.
Und da wird das Ganze nämlich jetzt doch komplex. Okay, was ist deine liebste Wintersportart? Eislaufen, Snowboarden, Langlaufen, Après-Ski?
Also selbst mache ich alles nicht, aber am liebsten würde ich mir Eislaufen angucken.
Mhm. Welche dieser Frisuren ähnelt deiner am meisten? Geglättete längere Haare mit Strähnchen und pfiffigem Schnitt, Iro oder schwarze lange Haare, kurze Haare?
Ja, schon der pfiffige Schnitt, oder?
Ja. Definitiv.
Ja, und du bist aktuell blondiert?
Ich bin blondiert.
Also es ist more than Strähnchen.
Ja, das stimmt.
Ja, gut.
Wow.
Pfiffiger Schnitt. Okay. Welche ist deine Lieblingsfarbe? Schwarz oder blau? Rosa oder orange? Gelb oder rot? Grün, violett oder grau?
Grün.
Okay. Welcher der folgenden Kleidungsstils ähnelt am ehesten deinem? Neon muss dabei sein. Enge Jeans und stylische Oberteile. Schwarze Jeans und dunkle Shirts. Weite T-Shirts und große Jeans dazu. Bling-Blings. Lässig. Ein einfaches T-Shirt und eine Jeans.
Ja, lässig, aber ein bisschen bling-bling.
Ja.
Aber ja, komm, lässige Shirts.
Ja, ne?
Lässige
ist
Shirts.
Schon okay, welche ist,
was
deine,
weiß ich?
Welche ist deine Lieblingshundeart? Ich weiß nicht, warum das jetzt da das Thema ist. Ein Golden Retriever oder ein Dalmatiner, zuverlässig und treu. Groß oder bedrohlich. Ein Bernardiner, ein Boxer oder eine Dogge. Gar keine, ich mag keine Hunde. Ein Mops oder ein Pudel oder ein Dackel. Die sind klein und niedlich.
Golden Retriever.
Great choice.
Was ist dein Lieblingsgetränk? Cola und andere Softdrinks?
Cola,
wer fährt, trinkt
Cola,
nichts?
Cola.
Okay, also kein Red Bull.
Nein,
kein
Cola.
Kein Bier, kein Wein.
Nein, Cola.
Cola. Welcher Beziehungstyp bist du? Der zuverlässige Treue, der Draufgänger, der Lockere, der Fürsorgliche. Der ist schon ein bisschen persönlicher.
Das ist privat.
Das ist privat.
Nein, der zuverlässige Treue.
Okay. Okay, Miguel, wow. Ich kann dich beruhigen, du bist fast ein ganzer Mann. Trotz einiger anderer Eigenschaften darfst du dich stolz einen Mann nennen.
Was ist das für ein
Mann? What the fuck?
Okay, ja, puh, nochmal Glück gehabt, ne?
Du bist ein Tick zu metrosexuell für testedich.de. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid.
Ach, damit kann ich leben. Ich muss jetzt mich nicht vor test.de hier irgendwie entschuldigen.
Muss ich nicht entschuldigen,
nein.
Das sehe ich auch so. Ja, mach mit diesem Testergebnis, was du willst. Ich will allgemein Menschen dazu ermutigen, sich zu duschen und anziehen, was sie möchten. Und hoffen, wir kommen eines Tages um komische Kategorien drumherum und Metrosexualität gehört irgendwann der Vergangenheit an. Und damit würde ich jetzt meine Tabs schließen.
Okay, danke, Caro. Dann würde mich jetzt natürlich nochmal interessieren, was Nemo heute für Tabs mitgebracht hat.
Also ich habe heute einen Tab zum Thema den Origins of British Punk Fashion mitgebracht.
Oh,
spezifischer, wow. So ein Interview, das ich geschaut habe ein Vortrag von Malcolm McLaren. Ich weiß nicht, ob ihr Malcolm McLaren kennt.
Ja, wer ist das? Mal so zur Einordnung für alle HörerInnen da draußen.
Der ist ganz vieles. Also, der war Manager von den Sex Pistols, aber auch Designer, Modekonzeptionist, selber Musik gemacht später. Und er war vor allem auch der Mann und Geschäftspartner von Vivienne Westwood.
Ah, okay.
Wow. Mhm.
Genau. Und die haben irgendwann in den 70ern einen Laden zusammen gegründet. Die erste Version von diesem Laden hieß Let It Rock, aber der hatte dann ganz viele Namen verteilt auf, ja, die gibt es sogar immer noch, glaube ich. Jetzt heißt er The World's End, glaube ich. Ist das vielleicht die letzte Version? Ich bin nicht 100% sicher. All drei Jahre haben sie den einfach komplett wieder vernichtet, den Laden, und komplett neu aufgebaut mit neuen Collections,
warst
mit komplett neuem Look. Ich war selber noch nie da.
In London ist er aber.
Der ist in London, genau. Ich will aber unbedingt mal gehen. Jetzt ist da einfach, glaube ich, ein Vivienne Westwood Flagship Store drin oder so. Aber was ich mega spannend fand in diesem Vortrag, redet er, er hat dann, glaube ich, Kunst studiert an einer Universität, so, ich glaube, wahrscheinlich so um die 50er Jahre rum oder so, oder 50er, 60er, und hat gesagt, er war so sehr geprägt von seinen DozentInnen, die für die quasi Kunst null kommerzialisiert sein durfte. Also es war so vor dieser Zeit, wo das in das abgerutscht ist und so alles, was mit Kunst zu tun hat. Du bist eigentlich nur richtige KünstlerIn, wenn du Kunst machst, die failed, die kein Geld
Punk
bringt.
Punk-Attitude. Wir machen Kunst und genau. Musik, aber es darf nicht irgendwie kapitalistisch und konsumorientiert sein.
Genau, genau. Es ist so gesagt, so, du musst eigentlich ein großartiger Versager sein, so wie ah. gesagt.
Because the authentic actually worships failure. He actually considers it a noble pursuit. And it believes in chaos and the entire messy process of creativity. One in which you have to roll up your sleeves and jump in the mud and mess about.
Ich glaube, das hat unterbewusst so viel in ihm drin ausgelöst, auch wenn er das jetzt so, ich glaube, in dem Vortrag hat er das so ein bisschen mehr mit Abstand und vielleicht objektiver betrachtet, jetzt nicht mehr so gesehen. Aber er hat gesagt, so damals, das hat ihn voll beeinflusst, und ich glaube, deshalb haben die auch einfach so, immer wenn das zu fest funktioniert hat, diese Läden oder der Laden, haben die es einfach wieder runtergenommen und was noch Extremeres gemacht.
Zu erfolgreich.
Also sie haben es quasi zum System gemacht, zu scheitern, mit Absicht, mit Ansage.
Genau, mit Ansage. Und ich glaube, das hat das ganze Punk-Movement so fest geprägt, vor allem in Fashion. Es ist so spannend. Ich bin so viel in Rabbit Holes gelandet, aber es gibt so viel noch zu entdecken, und ich würde mega gerne auch noch mehr darüber erfahren. Aber was ich mega spannend finde, ist, wie fest die Musik und die Mode eigentlich so eins war, so wie das so zusammengefunden hat. Und es war ja auch alles inspiriert von den USA, weil dort Punk eigentlich zuerst existiert hat. Aber die Version von Punk in den USA ist so eine andere als die Interpretation von England, von Punk dann schlussendlich. Also das hat auch jetzt viel mehr, Punk ist ja viel mehr auch Haute Couture geworden so mittlerweile. Es ist so interessant, wie so Designer dann diesen Begriff genommen haben und eigentlich auch wieder lustigerweise dann kommerzialisiert haben auf eine Art. Also wenn das so High Fashion geworden ist, das ist ja auch wieder spannend, was bedeutet das jetzt wieder für Punk eigentlich im Ursprung?
Meine kurze Zwischenfrage, wo unterscheiden sich denn da die Punk-Richtung aus den USA und England? Kannst du das ein bisschen genauer definieren?
Ja, ich glaube so, Punk in den USA ist, also rein modetechnisch, glaube ich, nochmal viel mehr DIY. Mhm. Das vielleicht klassische Bild von Punk, was man so im Kopf hatte, so mit so Irokesen und all dem und
ich
so.
Ich habe im Musikunterricht 8. Klasse habe ich mal ein Referat über die Origins von Punk gehalten.
Sehr punkig.
Und das, was hängen geblieben ist, ist auch 70er Jahre und Sex Pistols. Wie das immer bei so Schulreferaten ist, so viel bleibt da nämlich gar nicht hängen. Ja. Das heißt, wenn man es selber recherchiert, allein da ist schon irgendwie aufgefallen, wie kompliziert das ist und wie viele Layer es da gibt und wie viele Leute sich da gegenseitig beeinflusst haben, dass man das überhaupt ganz, ganz schwer nur definieren und irgendwie fassen kann.
Ja, ich glaube, wir sollten den Unterschied nochmal schnell googeln, dass wir das gefact-checkt haben, weil ich habe wahrscheinlich komplett einen Stuss gelabert.
Ach, die Punks sind da entspannt, wenn man da mal was Falsches sagt. Ich glaub,
wie wir bei unserer Folge mit dem Emo-Krieg auch festgestellt haben, da sind Punks sehr, sehr entspannt,
sehr
wenn man
entspannt.
Sich deren Kultur schnappt.
Hier steht, British punk originated as a platform for working class expression, while American punk leaned towards edgy taboo themes. The UK fostered a sense of unity through music, exemplified by movements like ska and anti-racist skinhead culture. In contrast, American punk failed to establish such a community, leaving it devoid of purpose. Interessant. Also kann man sagen, UK Punks waren politischer engagiert als US-Punks.
Und davon war dann eben Malcolm McLaren so eine Repräsentationsfigur, der da viel geschaltet und gewaltet hat mit seinen Läden, die immer mit Absicht darauf ausgelegt waren, dass sie scheitern. Das ist ehrlicherweise so ein Konzept, das Gefühl, das kenne ich noch so ein bisschen früher aus so Twitter-Zeiten, wo auch so Indie-Accounts immer so ein bisschen stutenbissig darauf geguckt haben, wenn Leute dann damit einen Erfolg hatten oder Bücher angefangen haben zu veröffentlichen. Da wurde das immer nicht so richtig gern gesehen. Da musste man auch immer schön
Twitter-Bücher
klein...
Twitter-Bücher sind nicht Punk.
Genau, musste man immer schön in der kleinen Twitter-Bubble bleiben.
Geil. Ja, ist spannend. Ich habe das Gefühl, so wenn man ihm zuhört, er hat das irgendwie auch so voll berechnend gemacht, irgendwie so zum Teil. Ich glaube, er hat so voll gemerkt, dass, also auch schon aus einem Interesse, aber ich glaube, er hat schon gemerkt, dass so eine Kultur am Bubbeln ist und wie er das interpretieren kann und wie, was so seine Rolle in dem sein kann. Es ist ja krass, dass er eigentlich so fest in der Mode dann war und Vivienne Westwood all diese Sachen designt und geschneidert hat, zusammen mit ihm, und dann trotzdem hat er die Sex Pistols gemanagt. Er war eigentlich so einfach so an der Source davon und hat irgendwie so die Fäden ein bisschen so gezogen, aber schlussendlich
ist es sowieso immer sehr interessant, wie so in so, wenn man so ein bisschen rein recherchiert in so Jugendkulturen, dass die meistens ja gar nicht so groß waren, sondern da gab es dann irgendwie so einen harten Kern und die haben irgendwie alles gemacht, die haben sich gegenseitig gemanagt, irgendwelche Demos veranstaltet, Konzerte veranstaltet und dann sich gegenseitig irgendwie immer gefeatured und eingeladen. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, ob du dich mit diesem Gedanken von, okay, sobald Kunst irgendwie erfolgreich ist oder bekannt wird, dass sie dann irgendwie was Schlechtes hat dadurch. Kannst du dich damit identifizieren? Haderst du dann damit so ein bisschen, wenn man so, okay, oder fasziniert sich solche Kunst mehr? Wie ist da dein Verhältnis zu?
Ich glaube nicht direkt, dass ich das so sehe, aber ich glaube oftmals, wenn was erfolgreich ist, sind Erwartungen da, dass man es nicht mehr verändern sollte. Wisst ihr ein bisschen, was ich meine?
Ja.
Und ich glaube, ich kann mich nicht damit identifizieren, nur weil was Erfolg hat, es nicht mehr zu ändern. Mir wird einfach viel zu schnell langweilig dafür. Weißt, also ich bin dann so...
Verstehe.
Ich glaube, dadurch kann ich schon den Gedanken sehr nachvollziehen. Auch wahrscheinlich waren die einfach bored nach so 3 Jahren. Waren so, das ist überhaupt nicht mehr... Das excited uns auch nicht mehr. Und das funktioniert jetzt. Wir könnten das jetzt weiterziehen, aber es wäre viel cooler, jetzt eine Bondage Collection rauszugeben und den Store in Sex umzuwandeln. Einfach weil es exciting ist und so. Und das kann ich irgendwie, das kann ich voll nachvollziehen, so diesen Gedankengang, weil es irgendwie einfach auch super, ich glaube, das Coolste am Kunstmachen ist doch irgendwie, was Neues anzufangen. Das ist immer am einfachsten und macht am meisten Spaß, habe ich das Gefühl, was anzufangen.
Da sind wir insofern auch ein bisschen privilegiert als Generation, dadurch, dass wir das Internet auf unserer Seite haben und ja quasi eine Followerschaft mit einem Projekt ansammeln können, die man dann zu dem anderen Projekt mit rübernimmt. Ich kann mir vorstellen, dass so diese alten Regeln auch ein bisschen daher kommen, dass man halt angewiesen war auf Radiosender, die dann irgendwelche Songs spielen müssen, Fernsehsendungen, dass man so war, okay, du musst dieses eine Image haben und damit wirst du dann in andere Redaktionen eingeladen. Und das können wir ja so ein bisschen...
Never Change a Winning Nummer 1.
Running System so. Ja. Das können wir ja so ein bisschen einfach hinter uns lassen, weil man kann ja immer die Sachen erklären, ja, das ist jetzt mein neues Projekt so und so, und dann erklärt man das den Leuten, die halt über ein anderes Projekt vorher an einen gekommen sind. So. Das ist eigentlich ein großes Glück.
Ich glaube, im Moment bin ich zu einem ziemlich spannenden Ort, so künstlerisch, weil ich so ein bisschen eine Sense of Direction habe, und das finde ich fast, ist das Schwierigste, finde ich, als KünstlerIn, ist so eigentlich zu wissen, was man will. So, wenn man das mal hat und auch irgendwie eine Kunstform gefunden hat, die für einen passt natürlich und der man auch gut ist, so, und wenn man weiß, was man will, dann ist das schon die halbe Miete, weil es gibt so viele Sachen, die man machen könnte. Ich könnte jetzt das nächste Album könnte ein Heavy-Metal-Album werden oder was auch immer, und ich finde mega viel Musikstile spannend, aber so einen Weg zu haben, wo man so ist, so, nein, ich habe jetzt meinen Sound gefunden und ich weiß, worüber ich reden möchte, das ist so, ich glaube, der spannendste Ort, um künstlerisch zu sein.
Ich finde das super cool, also dass du das so sagst und fühlst. Also gerade nach so einem Major-Moment, also so einem ESC-Sieg, wo wirklich alle Augen auf einen gerichtet sind, so sagen zu können, kurze Zeit später so, ich bin jetzt hier auf dem Track und das funktioniert für mich. Also wenn wir so an unsere ESC-Siegerin Lena zurückdenken, die natürlich super jung auch war und dann nach dem ESC-Sieg erstmal auf Europa-Tournee so ungefähr geschickt wurde, komplett neu in dem ganzen Business und die damit halt so ein bisschen, ja, also von außen jetzt so ein bisschen überfordert und alles sehr, sehr hoppladihopp wirkte, ist das schon echt eine coole Sache. Ich meine, du machst ja auch viel länger schon Musik und stehst in der Öffentlichkeit und so. Aber was mich dann jetzt noch interessieren würde, ist, könntest du dir dann vorstellen, nochmal beim ESC teilzunehmen? Also vielleicht irgendwie so Lorraine-mäßig in ein paar Jahren, jetzt bin ich musikalisch da und ich habe mich nochmal komplett neu erfunden, jetzt will ich es nochmal so probieren oder ich will den Titel verteidigen und ist das für dich eher so eine, das war meine ESC-Era und ich bin fein damit und jetzt kommen nur noch andere Sachen.
Das ist schwierig zu sagen, ich glaube, das kann ich so gar noch nicht wirklich beantworten, weil ich, wenn ich jetzt Nein sage, dann lacht die mich aus in 10 Jahren.
Ja. Genau. Bei Too Many Taps Nein, Beichte.
Ja. Genau.
Nie wieder ESC.
Nee, genau. Ich glaube, ja, es kommt auf mehrere Faktoren drauf an, so wie sich der ESC entwickelt, wie ich mich entwickle. Ich glaube, grundsätzlich ist es eine ultra spannende Sache, weil es so unvergleichbar ist in der Musik. Es hat so einen olympiadischen Faktor. Es ist so irgendwie strange, weil Musik ist so überhaupt nicht messbar eigentlich. Also es ist
eigentlich
mega subjektiv.
Soll das kein Wettbewerb sein,
ja,
ne?
Und ja, dann ist aber so, ja, hast du das Gefühl, du bist so an den Olympics von der Musik in Europa. Und es ist irgendwie spannend. Also ich chase jetzt gerade im Moment dieses Gefühl nicht mehr, weil es auch sehr überfordernd war zum Teil. Aber es kann sein, dass ich irgendwann vielleicht voll so auf den Reiz komme, das wieder zu machen. Aber dann müsste ich selber das Gefühl haben, der Song und die Performance-Idee ist mindestens 5-mal geiler als The Coach. Dann würde ich es machen.
Verstehe. Das kann ich voll nachvollziehen.
Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber ja, ich glaube, ich war einfach mega fasziniert von dieser Zeit im Allgemeinen und von Malcolm McLaren als Charakter, die Art, wie er spricht. Also ich kann das auch mega empfehlen, das Interview oder die Rede nachzuschauen. Man kann auch einfach mal Malcolm McLaren Speech oder so eingeben, dann kommt man schon auf ganz viele witzige Videos. Und in dem Sinne schließe ich meine Tabs.
Vielen Dank dir.
Ja, vielen Dank.
Danke euch.
Schön, dass du da warst. Dann bleibt uns nichts anderes mehr übrig, als uns zu verabschieden.
Das war eine tolle Folge 100 mit wirklich einem Special Guest Nemo. Das hat richtig viel Spaß gemacht mit dir.
Danke.
Wenn ihr zu Hause auch solche Rabbit Holes habt oder weirden Faszinationen oder offene Tabs, die einfach rumliegen und ihr wisst nicht, wohin damit, dann könnt ihr ruhig zu uns. Also ihr könnt ihr uns die schicken. Ich heiße auf Instagram @caroworbs. Miguel heißt @miguelrsa. Die DMs sind offen. Schickt uns doch gerne eure Tabs. Nemo, wo können die Leute dich dann finden?
Mich kann man auf meiner Webseite finden, www.nemothings.com.
Du bist doch aber auch auf Instagram und so unterwegs.
Ich bin auch auf Instagram, ja.
Aber
ich
will, Nemo
wir
Things.
Haben eine neue Webseite seit heute. Check die aus.
Ach so, okay,
cool.
Ja.
Cross-Promo für Nemos Website.
Genau. Oder ihr schickt eure Rabbit Holes an toomanytaps@ndr.de.
Genau.
Da landen die natürlich auch in einem sicheren Ordner, den wir dann immer mal wieder durchstöbern.
Alles klar. Ja, Miguel, wir machen gleich noch eine Cross-Promo hinterher und verabschieden jetzt erstmal Nemo. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke euch.
Also jetzt wahrscheinlich rennst du direkt zum nächsten Interview irgendwo in London.
Ja, genau.
Hoffentlich kannst du dich zwischendurch auch mal ein bisschen ausruhen und die Zeit genießen.
Definitiv.
Ja, viel Glück und Spaß mit deiner neuen Single und bis bald vielleicht.
Yes, danke euch. Es war mega schön, mit euch zu reden.
Danke
und
auch.
Macht's gut. Bis dann.
Okay,
ciao.
Bis bald.
Tschüssi.
Tschüss. NDR Cross-Promo. Cross-Promo.
Du sag mal, Caro, hast du mich eigentlich jemals schon mal im Leben angelogen?
Nee, noch nie.
Ach, ja, weil unsere Podcast-KollegInnen von Quarks Daily meinen, so ganz ohne Lügen geht's eigentlich gar nicht im Alltag. Quarks Daily schaut sich an, wie wir alle im immer komplizierteren Alltag zurechtkommen können, was stimmt, was nicht, immer wissenschaftlich geprüft. Da könnt ihr jetzt reinhören, natürlich werbefrei in der ARD-Audiothek und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Und der Link zum Quarks Daily Spezial Lügen, den findet ihr bequem in unseren
Shownotes.
Richtig.
In der ARD-Audiothek gibt's keine Lügen.
Da gibt's keine Lügen. Ich habe bei der Cross-Promo noch nie gelogen.
Cross-Promo Ende.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worbs.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ, Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR, Johanna Leuschen.
Redaktion NDR, Sarah Seitz und Sascha Sommer. Musik, Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs, too many tabs, too many, many, too.